Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Bern einfach vom 4. August. Aus Bern zugeschaltet ist der Kasper Schwarzbach und mein Name ist Gami Lotte. Der Kasper, der hockt nicht umsonst in Bern im Medienzentrum, weil unser Büro einerseits ist ja klimatisiert dort, aber trotz Sommerpause ist endlich wieder mal etwas los im Bundeshaus. Es hat eine Pressekonferenz gegeben zu der Neutralitätsinitiative. Kasper, berichte, wie war das?
Ja, es war heute tatsächlich volles Programm, volles Haus im Medienzentrum. Es geht um die Neutralitätsinitiative. Über die stimmen wir am 27. September ab. Und heute hat das Komitee den Abstimmungskampf lanciert. Unter einem einfachen und simplen Slogan: Kein Krieg. Und wer keinen Krieg will, der soll für die Neutralitätsinitiative abstimmen.
Wer war denn dort? Ich meine, es gibt ja ein Linkskomitee, die haben glaube schon eine Pressekonferenz gehabt. Jetzt ist es aber vor allem ja von der SVP-Seite, oder?
Genau, ja. Also jetzt hier ist es um das Komitee gegangen von innen, wo die Initiative lanciert haben. Und da würde ich sagen, also das sind zahlreiche bekannte Gesichter dort gewesen. Allen voran der Altbundesrat Christoph Blocher, aber auch die SVP-Nationalrätin Monika Rüger ist dort gewesen. Ist ein Vertreter dort gewesen, vom internationalen Genf. Und ja, das war sehr interessant gewesen. Man könnte eigentlich meinen, einmal mehr, bei dieser Initiative heisst es wieder die SVP gegen alle. Aber die Initianten sind überzeugt, es geht hier bei der Neutralität nicht um Parteipolitik. Der Samuel Sommaruga hat es sehr schön zusammengefasst, dass die Schweizer Neutralität gehört keiner Partei, sondern der Schweizer Bevölkerung.
Ja, es ist wirklich eine Diskussion entbrannt, auch in den letzten Tagen, auch mit dem linken Komitee, wo man ja sieht, so ein bisschen Pazifisten, die dort sind, Leute, die die NATO eigentlich auch ablehnen, wirklich so ein bisschen aus diesen linken Kreisen. Also man merkt, es wird in dem Sinn an beiden Polen etwas. In der Mitte ist für mich noch nicht so viel passiert, aber ich habe den Eindruck, jetzt fängt langsam der Abstimmungskampf an. Man lanciert mit der Medienkonferenz den Abstimmungskampf und auch in den Medien nimmt man das ja wahr. Vor allem sehr stark der Christoph Blocher, der ja viele Interviews gegeben hat in der letzten Zeit. Du hast glaube ich auch kurz mit ihm reden.
Ja, genau. Ich durfte auch mit ihm schwätzen und er betont, also im Grundsatz geht es bei dieser Initiative um Folgendes. Die Neutralität in der Schweiz ist seit 1848 in der Verfassung verankert, aber sie ist dort drin nicht genauer definiert. Und darum soll jetzt ergänzt werden, dass nicht einfach nur der Bundesrat sich für die Neutralität einsetzt, sondern dass die Neutralität immerwährend, bewaffnet und integral ist. Integral bedeutet allumfassend, also auch Sachen betrifft, die nicht direkte Kriegshandlungen sind, sondern Zwangsmassnahmen wie diplomatische oder Wirtschaftssanktionen.
Und vor allem, ich glaube, der Streitpunkt ist ja die Frage von den Sanktionen, dass man mit dieser Initiative dürfte noch UNO-Sanktionen übernehmen, aber nicht zum Beispiel Sanktionen von der EU.
Ganz genau. Ich würde sagen, das ist der grosse Stein des Anstosses. Der Christoph Blocher sagt, die Neutralität, die sichere Wohlstand, Freiheit und Sicherheit. Es geht eben darum, dass jetzt eben zum Beispiel so Sanktionen, wie wir sie von der EU übernommen haben gegen Russland im Zuge des Krieges in der Ukraine, dass das nicht mehr möglich wäre künftig. Und genau wegen dem greifen natürlich die Gegner von der Initiative das Volksbegehren immer wieder gern als Pro-Putin-Initiative an, wie das zum Beispiel Samira Marti in dem Streitgespräch gemacht hat, ihr NZZ mit Marcel Dettling, wo wir gestern schon darüber geschwätzt haben.
Ja, es ist wirklich so ein bisschen das Schlagwort, oder, das ich auch mitbekommen habe. Es sind alles Putin-Versteher, die Initiativen unterstützen. Und das Spannende ist, ich bin ja tatsächlich, ich glaube, im 22. war das, bin ich ja an dieser ominösen Sitzung dabei gewesen, wo der Christoph Blocher eingeladen hat im Zürcher Hauptbahnhof in einem Sitzungszimmer, um wirklich aus allen Ecken von verschiedenen Persönlichkeiten, sei es jetzt Juristen, Historiker oder mir als Politikwissenschaftlerin, Meinungen einzuholen zu der Neutralität und einfach mal spüren, was ist die Meinung so ein bisschen in diesem Kreis, den man dazu hat. Und klar, der grösste Punkt war ja immer so ein bisschen die Angst gewesen, was passiert, wenn die Initiative abgelehnt wird. Oder die Frage nach dieser Deutungshoheit. Steht die Schweiz nicht mehr zu der Neutralität? Hat man eine gewisse Abkehr erlebt in den letzten Jahren, vor allem wegen dem Krieg in der Ukraine? Was bedeutet das? Und das ist schon ein gewisses Risiko, wo man muss schauen muss, dass die Deutungshoheit eben nicht gegen die Neutralität ist, dass man eben wirklich herausfindet, was ist das Problem, wie jetzt zum Beispiel die Frage der Sanktionen, die ein grosses Thema sind, schon jetzt vor dem Abstimmungskampf. Darum bin ich wirklich, jetzt für mich war es eine spannende Reise, um jetzt zu sehen, hey, das kommt tatsächlich so zur Abstimmung in dem Ganzen.
Ja, also, und eben, es ist natürlich auch immer interessant, mit dem Christoph Blocher zu reden. Das ganze Gespräch findet ihr auf nebelspalter.ch, das ich mit ihm geführt habe. Und ich habe auch Stefanie Gardemann, die ist auch im Komitee tätig. Mit ihr konnte ich auch noch schwätzen. Und interessant ist jetzt gerade bei dem Pro-Putin-Argument. Mhm. Da betonen sie sehr fest, an der Medienkonferenz haben sie das betont, dass im Parlament hätten sie die Möglichkeit gehabt, einen Gegenvorschlag zu verabschieden, wo die ganzen Pro-Putin-Aspekte gar nicht drinnen sind, wo nur würde festhalten, dass die Neutralität immerwährend und bewaffnet ist. Und dann eben das mit den Sanktionen, die man nicht übernimmt, das wäre dort nicht drinnen gewesen. Und trotzdem hat das die Parlamentsmehrheit abgelehnt und das Ganze würde eigentlich das Pro-Putin-Argument entkräften. Und auch der Christoph Blocher hat mir im Gespräch gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass für ihn geht es nicht um Russland. Es geht darum, dass wenn Russland uns als Kriegspartei anschaut, dann sind wir nicht mehr neutral. Genauso wie wenn die Amerikaner uns als Verbündete in diesem Krieg gegen Russland anschauen oder wer auch immer.
Das ist ja wirklich der Punkt. Oder? Die Neutralität funktioniert nur, solange dich andere als neutral wahrnehmen. Und wir erinnern uns gerade an Anfangskrieg, wo man auch Sanktionen übernommen hat. Hat es ja geheißen, nicht mal mehr die Schweiz ist neutral in diesem Krieg. Also man hat eine gewisse Reputationsschaden gehabt. Mhm. Und man muss sich das wirklich überlegen, dass man die Neutralität, wenn man sie zu Last definiert oder ein Ignazio Cassis auch zum Teil auf die Leute loslässt, wo ein spontan neue Definitionen bringt, wie am WEF, wo das war, wo dann aber auch von seinen Bundesratskollegen wieder zurückgepfiffen worden ist. Das ist natürlich nicht nützlich für die Stellung der Schweiz, die ja so viel investiert, auch für die guten Dienste, die man leisten kann, dass man verhandeln kann, dass man als Partner da ist, dass man mit dem eben internationalen Genf einen Standort hat, wo man wirklich kann verhandeln kann. Mhm. Und da muss man schon sagen, ein Schaden für die Neutralität könnte es dann schon werden bei einem Nein.
Ja, das ist natürlich dort die Gefahr, oder? Es könnte sein, dass dort die Gegner von der Neutralität, die jetzt eh schon probieren, das zunehmend aufzuweichen und die Schweiz näher an militärische Bündnisse herzubringen, dass die dann ein Nein würden interpretieren als Nein zu der Schweizer Neutralität. Aber da hat der Christoph Blocher auch betont und die anderen Leute im Komitee auch, Das ist halt das Risiko bei einer Abstimmung. Und hier geht es wirklich darum, dass man die Sicherheit, der Wohlstand und die Freiheit von der Schweiz wahren. Und das geht am besten als Kleinstaat, am besten über den Mechanismus, den wir seit Beginn von der Eidgenossenschaft gewählt haben für das. Und das ist Neutralität.
Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema. Wir werden in den nächsten paar Wochen noch ganz viel Zeit haben, um über die Neutralitätsinitiative reden, aber wir wollen ja alle Themen vom Tag da ein bisschen behandeln.
Genau, ja, also die Gegner werden dann in zwei Wochen informieren. Wir werden dann auch darüber wieder berichten. Und letzten Endes, wie immer, wichtig ist einfach, tut euch informieren, bildet euch eine Meinung und geht dann an die Urne am 27. September.
Wir kommen zum nächsten Thema. Das ist eine Geschichte, die ich recherchiert habe. Ich liebe ja Sport. wetten und Casino spielen. Das ist absolut mein Ding. Doch nur wenige Leute wissen, dass wenn sie nicht wirklich ein Glücksbild sind, bei einem Glückslos oder bei Casino, Sportwetten, dass dort eben ein Teil von dem Verlust, den sie verloren haben, eben nicht nur für die guten Zwecke eingesetzt werden, sondern auch in die Entwicklungshilfe abfließt.
Ja, genau. Also ich habe das ehrlich gesagt nicht gewusst, bevor ich die Geschichte gelesen von dir. Und wenn man dann die Liste anschaut, wo das alles herfließt, dann muss man schon sagen, es ist nicht ganz, wie soll ich sagen, vielleicht nicht alles mega mehrheitsfähig. Was hast du da genau herausgefunden?
Ja, wir reden in dem Sinn davon, dass eben, man verliert, dann hat Swisslos tut das Geld von diesen verlorenen Spielen tut das eigentlich umverteilen an die Kantone, aber auch für den Sport. Und die Kantone können dann damit eben gute Zwecke verfolgen. Und ich habe mir jetzt den Kanton Zürich angeschaut, weil wir reden im Kanton Zürich doch von ungefähr 100 Millionen Franken, die da gesprochen werden. Ein Teil davon geht eben in die Entwicklungshilfe. Und es ist sehr, also es hat ein paar Sachen, die doch ein Fragezeichen für mich dahinter sind. Zum Beispiel mit 45'000 Franken möchten wir im Kanton, als Kanton Zürich eine Stiftung unterstützen, die Projekte macht, Workshops für Frauen und den Schutz von LGBTQ-Personen in Nepal. Und dort möchte man die Bevölkerung für Geschlechtergleichstellung sensibilisieren. Mhm. Dann ganz wichtig auch die patriarchalen Strukturen in Albanien. Anscheinend in Albanien wirklich frauenfeindliche Strukturen, die muss man überwinden und ein positives Männerbild, Männlichkeitsbild fördern. Und das tun wir finanzieren mit diesen Lotteriegeldern. Und man darf hier nicht vergessen, wir reden hier von einem EU-Beitrittskandidat, der anscheinend doch ein Problem hat mit Rollenbildern und Männlichkeit. Und mein persönlicher Favorit, ich habe nicht gewusst, in Georgien hat man das Problem mit Raser. Und da sind wir, haben wir uns ja berufen gefühlt, denen zu helfen. Und zwar finanzieren wir einen Videoclip für die sozialen Medien, wo eben Raser dazu bewegen soll, dass sie nicht so schnell fahren, um sie aufzuklären, dass das eben gefährlich ist. Also amix doch ganz, ganz viele Fragezeichen bei diesen Projekten. Und ich eben glaube, die Leute wissen gar nicht, dass eben ein Teil von dem Geld auch ins Ausland fließt.
Ja, das ist gut, dass du jetzt da darüber geschrieben hast, weil jetzt, ich glaube, jetzt macht es gerade doppelt so viel Spass, wenn man bei der Lotterie nicht gewinnt, wenn man auch noch weiss, dass das Geld auch an den richtigen Ort herfließt. Ich glaube, auch hier, es ist ja so ein bisschen das Problem, das wir schon mehrmals thematisiert haben bei Entwicklungshilfe und ähnlichen Ausgaben von unserem Staat. Es muss echt irgendwie heutzutage alles noch mit linker Ideologie Hand in Hand gehen. Also man darf keine grossen Staudammprojekte mehr unterstützen irgendwo in der dritten Welt, obwohl das sicherlich sehr effizient wäre, sondern es müssen Solarpanels sein und optimalerweise auch noch mit besonderem Augenmerk auf irgendwelche marginalisierten Gruppen. Wir können nicht echt den Tourismus unterstützen, es muss nachhaltiger Tourismus sein und es muss unbedingt insbesondere Frauen zugutekommen und so weiter. Und insgesamt, glaube ich, ist einfach das Problem, ich zweifle daran, dass so die Gelder wirklich am korrekten Ort investiert werden und nicht einfach am politisch korrekten Ort.
Ja, das Ding ist, das ist schon ein bisschen länger ein Problem. Ich habe mir auch in der Vergangenheit angeschaut. Das eine ist, es sind immer wieder so ein bisschen die ähnlichen und gleichen NGOs, die da Geld bekommen, die auch sonst Geld vom Bund bekommen. Aber zum Beispiel 2012 hat die gewerkschaftsnähe Solidar Suisse 400'000 Franken bekommen für Sozialdialog und Gewerkschaftsunterstützung in Serbien. Damals wäre ich im Vorstand gesessen, der frühere SP-Präsident Hans-Jürg Fehr oder die jetzige Regierungsrätin Jacqueline Fehr. Und das ist natürlich schon immer wieder Kritik gewesen, dass das Geld eben an die Kreise, ja, gelangt, die immer wieder auch auftauchen. Und das, was ich wirklich spannend finde, ist, der Regierungsrat in Zürich, der kann Projekte über 1 Million, kann er selbstständig entscheiden, wenn es mehr ist, der Kantonsrat. Aber die Bevölkerung hat absolut gar nichts zu sagen. Man kann nämlich nicht das Referendum ergreifen, für was das Geld eigentlich verteilt wird.
Mhm. Ja, und das ist, würde ich sagen, gerade der perfekte Übergang für das nächste Thema, das wir heute für euch vorbereitet haben. Das ist eine sehr interessante Recherche auf der Seite von NZZ. Und zwar haben Bund, Kanton und Gemeinden die nehmen Milliarden von Franken an Steuern über einen Verordnungsweg ein. Im Jahr 2023 haben sich diese Steuereinnahmen, und also das darf man nicht vergessen, über einen Verordnungsweg, also da hat weder das Parlament noch das Stimmvolk darüber entschieden, das sind 22,7 von insgesamt, also die gesamten Einnahmen sind etwa 200 Milliarden und etwa 22,7 davon werden so eingenommen. Das ist einfach so zum Vergleich, das wird auch noch gut erklärt im Artikel, das ist etwa das Doppelte, das Dreifache vom ganzen Verteidigungsbudget von unserem Bund. Also das ist viel Geld.
Es ist wirklich viel Geld und das ist schon, es geht um die Frage, oder? Der Staat zieht Geld in Bund, Kanton, Gemeinde, eben über Gebühren, Entgelt, Regalien, alles Mögliche. Und eben, wir reden von fast 23 Milliarden, die die NZZ aufzeigen kann. Bei ganz vielen nimmt man an, dass ja die Bevölkerung nicht darüber abstimmen konnte, weil sie über den Verordnungsweg gegangen ist. Und nicht mal die Finanzverwaltung vom Bund hat der NZZ können sagen, bei wie vielen ist es denn zu einer Abstimmung gekommen? Also dort haben wir wirklich eine Blackbox und dann reden wir eben von sogenannten Hidden Taxes. Und das ist schon so. Also Geld, Gebühren, jeder, der es kennt und zu der Gemeinde geht und etwas braucht, das kostet sofort. Ich sage immer, das einzige Teure an meinem Schweizer Pass sind Gebühren von der Schweiz, die ich zahlen für Dokumente, die gefühlt 3 Monate gültig sind. Und bis ich das nächste hatte, musste ich das andere schon wieder bestellen. Und das hat sich dann schon summiert, eben die Gebührengelder. Und das, was ein Problem ist, ist, dass man das relativ weit fasst, oder? Was alles eine Gebühr ist. Ich habe nachgeschaut, in diesem Artikel ist es wirklich auch gut erklärt, dass man sagt, wenn wir Gebühren haben, dann dürfen die nicht mehr einbringen als die staatliche Leistung, oder? Das ist mal so ein bisschen das eine. Aber sie müssen auch im Verhältnis zu der Leistung stehen. Aber ich habe nämlich das Gefühl, wenn ich sehe, was man verrechnet, das war nicht der Stundenaufwand und der Arbeitsaufwand gewesen.
Genau, ja, das ist auch, wird im Artikel schön gezeigt. Also dort geht es um Gebühren für einen Bau von einem Einfamilienhaus. Und da können Sie echt zeigen, dass es im günstigsten Kanton kostet das 10-mal weniger als im Kanton Zürich. Und es ist eigentlich genau die gleiche Gebühr. Und bei anderen Sachen ist der Kanton Zürich viel günstiger als zum Beispiel Genf. Und also es ist einfach alles so ein bisschen willkürlich. Und der Autor schlussfolgert näher, dass man zwar willkürlich können wir keine Gebühren einführen, sie brauchen immer gesetzliche Grundlagen, die von Parlament und Stimmvolk gut geheissen sind. Aber demokratisch kontrolliert ist nur das Ob, das wie viel, das liegt meist, das wird dann in Amtsstuben entschieden und über einen Verordnungsweg beschlossen. Und das, da hat die Stimmbevölkerung überhaupt nichts dazu zu sagen.
Ja, man muss eben denken, Gebühren sind eine Einbahnstrasse. Das wieder rückgängig zu machen, das ist ja unmöglich. Und wenn du dann noch die Linken hast, die sich für alles eine Steuer ausdenken, um ein Problem zu beheben, wirst du von diesen Gebühren, Steuern und allem einfach immer ärmer. Darum wirklich wichtige Recherche und ich hoffe auch, dass wir in der Herbstsession vielleicht Anregungen werden sehen von Parlamentariern, dass wir da mehr Transparenz haben. Und zum Schluss müssen wir noch auf Deutschland. Die haben, glaube ich, im Moment ja, ein bisschen eine Sinneskrise oder eine Deutungskrise nach dem Anschlag am CSD in Berlin. Dort ist dir ein Text aufgefallen aus dem Tagesspiegel. Was wird dort als neue Interpretation vorgebracht? Zu ja. Dem Thema.
Das ist ein Autor vom Tagesspiegel. Ich erwähne den nicht namentlich. Ihr findet den Artikel online, wenn ihr wollt. Und er schreibt, dass es ein bisschen zugespitzt sei, aber nicht falsch formuliert, wenn man sagt, dass die Islamisten mit ihren Anschlägen in Deutschland darauf setzen, dass islamkritische und antimuslimische Gruppen und Parteien, insbesondere die AfD, gestärkt werden. Weil durch das tut man die Islamophobie verstärken und das treibe moderate Muslime in die Arme der Islamisten. Also eigentlich, das sagt er auch ganz am Schluss von dem Artikel, der CSD-Attentäter, der Abdul Balut, der habe eines von seinen Zielen erreicht, wenn jetzt zum Beispiel in Sachsen-Anhalt ein AfD-Kandidat Ministerpräsident wird.
Also es ist schon haarsträubend, wie in Deutschland man fixiert darauf ist, der AfD immer eine Schuld geben oder einen Grund finden, wieso man die AfD nicht wählen oder sie sogar verbieten soll. Aber mit dieser These oder einfach schon nur dem Mechanismus, dass du sagst, Anschlag ist das, was nachher dazu führt, dass die AfD mehr gewählt wird, okay, könnte man irgendwie noch sagen, weil sie setzen sich wirklich konsequent auch für die Abschiebung ein. Aber das beführt dann die Islamophobie und darum werden alle radikalisiert und gehen in die Arme der Terroristen. Ich glaube, mit diesem Modell wirst du nicht mal in der ersten Stunde Statistik durchkommen, weil das einfach nicht, weil das wie gar nicht aufgeht. Weil ich habe schon andere Gedanken. Wo passiert denn die Radikalisierung? Die passiert ja im privaten Umfeld, die passiert in der Moschee. Also denken wir an Winterthur, oder? Mit der Anur-Moschee, wo man wirklich junge Leute hatten, die nachher am IS gefolgt sind. Das Attentat, das wir hatten in Winterthur. Da hast du wirklich schon die Radikalisierung. Und man sieht sie auch schon bei ganz vielen jungen Leuten, die eben radikalisiert sind. Und das wird in dem Sinn wie verharmlos. Man nimmt die Schuld weg, oder? Man sagt, man tut das einfach ausblenden, die Frage, von wann passiert die Radikalisierung?
Genau. Ja, und das ist, also, das ist wie du gesagt hast, es zeigt euch wieder mal, dass sie probieren, irgendwie der AfD die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ich habe auch schon Videos gesehen auf X von Leuten, die da behauptet haben, dass ja eigentlich Islamismus auch eine Form von Rechtsextremismus sei. Und jetzt auch meine persönliche Erfahrung zeigt, dass es nicht so ist. Also ich habe im Militärdienst Leute kennengelernt mit Migrationshintergrund, die natürlich den Schweizer Pass haben, darum sind sie mit mir im Militär gewesen, aber wo die SVP wählen. Und genau aus dem Grund, weil sie eben finden, ich leide darunter, wenn sich meine Landsleute hier nicht gut verhalten. Und darum wollte ich, dass nicht so viele von denen hierher kommen. Das ist sicher auch nicht universell so, dass alle so denken. Aber ich glaube, tendenziell kann man eben schon sagen, dass die Leute vielleicht eher die AfD wählen als die Linke in Deutschland.
Es ist vor allem spannend, gerade bei dem Thema, oder? Wenn man immer sagt, als Ausländer, der eingebürgert worden ist, dann wählt man ja links. Im Fall in der Schweiz stimmt das gar nicht. Es ist sehr spannend, du siehst, so die eingebürgert worden sind, dass sich das relativ gleich verhalten, im Abstimmungsverhalten, im Wahlverhalten, wie so die Schweizer, die halt schon von Geburt den Pass hatten. Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Es gibt ganz viele wirklich liberale Muslime, die genau das Gegenteil das bewirkt und sagen, hey, wir müssen uns von dem distanzieren. Wir müssen das verurteilen und wir müssen alles dafür setzen, dass der Terror nicht noch mehr nach Europa kommt, weil die Leute ja eben genau unter anderem von dem Terror ja geflüchtet sind.
Genau, und ich glaube, dort ist dann auch, sie sind dann auch besonders effizient, um so eine Botschaft in die Welt zu tragen. Oder? Ich gehe davon aus, dass es vielleicht für jemanden, der noch nicht ganz sicher ist, ob jetzt der radikale Islamismus wirklich ein Problem ist, ist es vielleicht einfacher, wenn er die Botschaft von einem Landsmann hört oder von einem, der ebenfalls Moslem ist und nicht von mir zum Beispiel.
Wir warten also gespannt auf den nächsten Artikel im Tagesspiegel, wenn dann das Wetter die Schuld ist an dem Ganzen. Wir bleiben dran. Ich schaue auf die Uhr. Es ist Zeit, das war es, Bern einfach am 4. August. Kasper Schwarzenbach, Gamilote, dünnt wie immer nicht vergessen, uns zu abonnieren, uns weiterzuempfehlen. Wenn ihr diesen Journalismus unterstützen wollt, lasst doch wenigstens einen kleinen Beitrag da oder gerade ein Abo. Und wir hören uns morgen wieder zu der gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch